corazón, mi corazón.
Te lo dije bien clarito.
Permanece a la escucha. Permanece a la escucha.
12 de la noche en La Habana, Cuba.
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Cocina, me gustas
de la mañana.
Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta La Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu.
Radio Reloj. 5 de la mañana.
No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
Buenos días. Se escucha Radio Pesadilla del Estado, la voz palos en el bote. Hacemos esta emisión cada día del proceso de la leprosy para nuestros amigos Jan, Halil y Loic y los demás que se levantan temprano y escuchan esta emisión. Empezamos con unos saludos de Colombia.
Hola Halil, buenos días. Soy Judy. Este mensaje que te estoy enviando es un mensaje de mucho cariño, de mucho amor. Sé que esta semana van a pasar cosas maravillosas y que vas a salir muy pronto de la cárcel. También quiero regalarte un poema. Espero que lo entiendas porque creo que es un poquito difícil en español. Es de un poeta chileno que se llama Pablo Neruda y dice así: tú sabes cómo es esto, si miro la luna de cristal, la rama roja, el leño otoño en mi ventana, Si toco junto al fuego la impalpable ceniza o el arrugado cuerpo de la leña, todo me lleva a ti, como si todo lo que existe, aromas, luz, metales, fueran pequeños barcos que navegan hacia las islas tuyas que me albergan. Ahora bien, si poco a poco dejas de quererme, dejaré de quererte poco a poco. Si de pronto me olvidas, no me busques, que ya te habré olvidado. Si consideras largo y loco el viento de banderas que pasa por mi vida y te decides a dejarme a la orilla del corazón en el que tengo raíces, piensa que en ese día, a esa hora, levantaré los brazos y saldrán mis raíces a buscar otra tierra. Pero si cada día, cada hora, sientes que a mí estás destinado con dulzura implacable, si cada día sube una flor a tus labios a buscarme, ay amor mío, ay mío, en mí todo ese fuego se repite, en mí nada se apaga ni se olvida, mi amor se nutre de tu amor, amado, y mientras vivas estaré en tus brazos sin salir de los míos. Este es el poema y nada, espero que tengas mucha fortaleza, mucha fuerza y que pronto estarás con nosotros a nuestro lado. Muchos besos.
Guten Morgen, bonjour, bonjour, Rushbash Merhaba. Ihr hört Radio Elbtraum, United We Stand, von 7 bis 8 Uhr morgens, jeweils vor den Verhandlungen des Elbchaussee-Prozesses. Wir grüßen die Gefangenen, die uns zuhören, besonders Jan, Halil und Luik, die G20-Gefangenen, sowie die Gefangenen mit 129b-Verfahren, Mahmoud Kaya wegen PKK und Musa Aşulu und Erdal Gökulu wegen DHKPC. Musa Aşulu wurde am Mittwoch zu 6 Jahren und 9 Monaten verdonnert. Die Öffentlichkeit ist im Elbchaussee-Verfahren ausgeschlossen, begründet mit unserer Solidarität. Das ehrt uns und deshalb machen wir hier diese Sendung und nerven die Justiz, spielen Grüße, Musik und politische Beiträge jeden Morgen 7 bis 8 Uhr vor den Prozessen. Es folgen ein paar Grüße und danach die Red Hot Chili Peppers, Give It Away.
Hallo Jan und Halil, ich hoffe euch geht's gut. Ich liebe euch beide sehr. Und macht euch gar keinen Stress und gar keinen Kopf. Bleibt einfach nur stark und die Zeit wird schnell vergehen. Und in kürzer Zeit werden wir alle zusammen sein. Deswegen, ich habe euch beide lieb und ja, tschüss.
Merhaba oğlum, nasılsın? Seni çok özledim. Ne diyeceğim şu anda bilemiyorum. Seni çok seviyorum. Umarım en kısa zamanda görüşmek üzere bir tanem. Seni çok çok çok çok çok çok öpüyorum. Halil'e de selam söyle, onu da çok öpüyorum. En kısa zamanda ikinizi bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Öptüm.
Merhaba Can. Nasılsın canım, iyi misin? Halil İbrahim nasıl? İkiniz yan yana geldiğinize çok sevindim. Sağlığınız umarım iyidir. Mahkemelerinizden bilgi alıyorum. İyisiniz umarım. İnşallah yakında görüşürüz. Kucaklaşırız. Özlemimizi gideriz. Sizi çok özledim. Sizi çok çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım bir görüş olmadan daha gelir evde görüşürüz sizinle.
Merhaba Can, Halil İbrahim. Ben Ayten teyzen Can. Nasılsınız oğlum? Sizi çok özledik. Bir iki kere geldim gördüm seni ama doyasıya sarılamadım. İkinizi de çok çok çok özledik. Gelin artık. Umarım bir an önce gelirsiniz. Seviyorum sizi. Kendinize iyi bakın. En kısa zamanda görüşürüz. Öpüyorum sizi. Kucak dolusu selam. Sevgiler size.
Merhaba Can abi. Merhaba Halil İbrahim abi. Benim Barbara, nasılsınız? İbrahim abi, kesin tanımıyorsunuzdur beni ama ben yani artık çok uzun zamandır içeridesiniz. Çıkın. Hepimiz sizi çok özledik. Ve Can abi çabuk gel çünkü maçlarıma başlamak istiyorum ama sessiz başlamam. Hadi hepimiz sizi çok seviyoruz.
Ah. Ah.
liebe euch beide sehr.
Das waren die Red Hot Chili Peppers mit Give It Away. Es folgt ein Artikel aus dem Neuen Deutschland über den Elbchaussee-Prozess.
Im Folgenden hört ihr den Artikel, der im Neuen Deutschland erschienen ist und von Sebastian Bär geschrieben worden, erschien am 30.01.2019. Angriff auf den Brockdorf-Beschluss. In Hamburg läuft ein umstrittener G20-Prozess zu Randalen auf der Elbchaussee. Der G20-Gipfel in Hamburg liegt mittlerweile mehr als anderthalb Jahre zurück. Die juristische Aufarbeitung wie auch der politische Kampf um die Deutungshoheit der Protesttage dauern nichtsdestotrotz weiter an. Einer der aktuellen Prozesse sticht dabei besonders heraus. Die Entscheidung der Gerichte könnte im schlimmsten Fall das Versammlungsrecht in Deutschland als Ganzes im großen Maßstab einschränken. Blick zurück. Am Morgen des 7. Juli 2017 versuchten tausende Demonstranten mit Sitzblockaden die Anreise der Politiker zu verhindern und in die gesicherte rote Zone vorzudringen. Abseits davon zog eine Gruppe von mehr als 200 Personen durch die Hamburger Elbchaussee. In der Noblen Straße zündeten die großteils schwarz vermummten zahlreiche Autos an und schlugen Schaufenster ein. Laut Staatsanwaltschaft entstand ein Schaden von mindestens 1 Million Euro. Das Hamburger Landgericht hat nun bezüglich der Krawalle in der Elbchaussee Ende Dezember den ersten Prozess gegen 5 Verdächtige eröffnet. Angeklagt sind 4 junge Männer aus Hessen im Alter von 18 bis 24 Jahren sowie ein 23-jähriger Franzose. Ihnen wird Landfriedensbruch in einem besonders schweren Fall, Mittäterschaft bei Brandstiftung, gefährliche Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen. Der entscheidende Punkt ist jedoch, keinem der Angeklagten kann die Staatsanwaltschaft eine konkrete Tat vorwerfen. Die Verdächtigen sollen lediglich in der Gruppe des Protestzugs gewesen sein und jetzt stellvertretend für die Taten aller haftbar gemacht werden. Laut Staatsanwaltschaft reiche die pure Anwesenheit für eine Verurteilung als Mittäter aus. Die Richter meinten am ersten Verhandlungstag, dass die Verdächtigen eine psychische Beihilfe geleistet haben könnten. Diese Perspektive gerät in einen Konflikt mit bedeutenden Grundrechtsurteilen in Deutschland. Das Bundesverfassungsgericht hatte 1985 in seinem wegweisenden Brockdorf-Beschluss festgehalten, dass Unfriedlichkeit einzelner Teilnehmer das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit nicht aushebeln dürfe. Steht kollektive Unfriedlichkeit nicht zu befürchten, dann muss für die friedlichen Teilnehmer der Schutz der Versammlungsfreiheit auch dann erhalten bleiben, wenn einzelne, andere Demonstranten oder eine Minderheit Ausschreitung begehen, führte damals das Gericht aus. Der Bundesgerichtshof entschied wiederum im Mai 2017, dass das ostentative Mitmarschieren in einer gewaltbereiten Gruppe zwar ausreiche, um wegen Landesfriedensbruch verurteilt zu werden. Die Richter bezogen sich jedoch hier explizit auf eine Auseinandersetzung zwischen Fußball-Hooligans. Sie machten deutlich, dass der Fall nicht auf das Demonstrationsrecht übertragen werden könne. Die Staatsanwaltschaft versucht im Falle des Elbchaussee-Prozesses an diese Sichtweise anzuknüpfen. Die Frage lautet demnach, ob die Personengruppe in der Nobelstraße als Versammlung gewertet werden kann oder nicht. Die Staatsanwaltschaft argumentierte in ihrem Eingangsstatement, dass der Aufmarsch sei keine Versammlung gewesen, wie sie das Grundgesetz schütze. Es sei nur um Zerstörungswut gegangen. Die Verteidiger erklärten, die Polizei hätte einschreiten müssen, um ihre Mandanten und andere friedliche Teilnehmer des Aufzuges das Demonstrationsrecht zu sichern. Experten waren bereits vor den Folgen eines Urteils im Sinne der Anklage. Sollte sich die Staatsanwaltschaft mit ihrer Sichtweise durchsetzen, hätte dies zukünftig eine abschreckende Wirkung auf potenzielle Demonstrationsteilnehmer, sagt Maximilian Pilch, Rechtswissenschaftler und Experte für Versammlungs- und Polizeirecht gegenüber ND. Demonstranten könnten so nie sicher sein, ob sie nicht für Taten anderer haftbar gemacht werden. Dies würde Tür und Tor für willkürliche Verfahren gegen Protestierende eröffnen. Laut Pichel sei der Elbchaussee-Prozess Bestandteil einer länger weiteren Rechtsentwicklung der vergangenen Jahre. Demonstrationen mit antikapitalistischer Ausrichtung werden in Deutschland mehr und mehr kriminalisiert. Teile der linksradikalen Szene haben sich mittlerweile demonstrativ hinter die 5 Angeklagten gestellt. Zum Prozessauftakt hatten rund 350 Menschen in Hamburg eine Solidaritätsdemonstration durchgeführt. Auch im Gerichtssaal kam es an den ersten Verhandlungstagen zu Unterstützungsbekundungen. Für die Staatsanwaltschaft ein Affront. Das Gericht hatte Mitte Januar auf ihren Antrag hin beschlossen, die Öffentlichkeit bis zum Ende der Beweisaufnahme von den Prozessen auszuschließen. Bis Mitte Mai sind die Verhandlungstage angesetzt. Journalisten dürfen nicht mehr aus dem Gerichtssaal berichten. Soweit der Artikel aus dem Neuen Deutschland.
Das war ein Artikel über den Elbschlossee-Prozess aus dem Neuen Deutschland. Ihr hört Radio Pesadilla del Estado, Radio Elbtraum, United We Stand auf FSK 93,0. Jeden Morgen vor dem Elbschlossee-Verfahren von 7 bis 8 Uhr in Solidarität mit unseren gefangenen Freunden Jan, Halil und Luik. Als nächstes folgt ein weiterer Block mit Grüßen.
Mein Freund Halilala, halt die Ohren steif, du alter Rabauke. Wir sehen uns bald wieder.
Hallo mein Schatz, ich denke an dich. Bleib stark, wir sehen uns bald wieder, Bruder.
Hallo Halil, ich bin's Mehmet, dein Cousin. Ich hoffe, dir geht's gut und du kommst bald nach Hause. Ja, wir alle warten auf dich. Ja, und wünschen dir viel Glück bei den Verhandlungen. Ja, und bis bald, ne? Kopf hoch.
168. deney. Bıktım artık. Çıkmadınız mı daha?
Değerli Halil, değerli Can ve değerli Luik. Sizlere kucak dolusu sevgiler gönderiyor. Duruşunuzu da selamlıyorum. Tüm baskı ve sindirme politikalarına karşı onurlu durabilmek zor da olsa dün de olduğu gibi bugün de elzemdir. Emperyalist güçler sizler üzerinden devrimci demokratları yargılamak isterken sizler tıpkı Münih komünistler davasında olduğu gibi yargılanan değil, yargılayan olup meşru ve onurlu mücadelemizi sürdürerek bir kez daha baskı ve sindirme ve de her türlü gericiliğe karşı solcuların taviz vermeden karşı olduğunu gösterdiniz. Selam olsun isyanı kuşanıp direnenlere. Selam olsun sizlere. Halil, Can ve Luik. Politik tutsaklara özgürlük.
Hallo Halil, hallo Can. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich sitze hier gerade mit meiner Familie und wir haben erfahren, dass wir euch ein paar Wörter schicken können. Ja, ich hoffe, dass ihr jetzt, nachdem ihr zusammen sein könnt, gemeinsam kocht, gemeinsam Zeit verbringt. Ja, jetzt kommt meine Mutter.
Hallo, meine Schatz. Ich vermisse dich sehr. Ich liebe das über alle. Du bist meine Schatz. Ich hoffe, dass bald sehen wir uns das nebeneinander.
Hallo, Alila. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ja, ich vermisse dich sehr und hoffentlich kommst du bald raus und dann können wir uns sehen.
Ha, okay. Halil ve Can merhaba. Nasılsınız? Umarım her şey yolunda gidiyordur olabildiği kadarıyla. Bize bu olanağı tanıdılar. Umuyorum ki sesimiz size kadar gelir. Görüşmek üzere. Görüşeceğimize de eminim kısa zamanda.
Okay. Dann bis bald. Ciao.
Hallo.
Hallo.
Hallo. Ah, das war wunderschön.
Wunderbar. Hier sind die Menschen aus Bürgel oder aus dem ehemals Menschen aus Bürgel.
Jetzt nicht mehr Bürgel.
Jetzt nicht mehr Bürgel. Jetzt verstreut überall.
Ihr wisst. Genau. Wir sitzen hier gerade zusammen
und feiern den Geburtstag von jemandem. Miau, miau, miau.
Miau, miau, miau.
Und ihr fehlt uns.
Fehlt uns. Und auch wenn das Jahr jetzt schon ein paar Tage hat, wünschen wir euch noch ein frohes neues Jahr. Alles Gute, viel Kraft.
Viel Freiheit, wenig. Wir haben gut gehört, es ist ein bisschen, die Haftbedingungen wurden verbessert. Das hat uns unsere Herzen erfreut und mit einem wohligen Schmeicheln umgarnt.
Wow.
Okay. Wow. Sehr gefühlvoll, dann noch ein paar Sprüche.
Wir sind schon fast bei einer Minute, Leute.
Wir sind schon fast bei einer Minute.
Wir freuen uns, dass ihr jetzt auch die Möglichkeit habt, Menschen, die ihr gern habt, zu hören. Dass ihr irgendwie jetzt auch wieder zusammen euch seht irgendwie. Wir freuen uns, ja.
Genau.
Haltet durch.
Haltet durch.
Und schickt auch mal eine Sprachnachricht, bitte. Okay, tschüss.
Ciao. Tschüss.
Ewa Halil, schöne Grüße aus Flörsheim, Bruder. Wir vermissen dich. Und du weißt Bescheid, wenn du wieder da bist, erstmal eine Runde stampfen und auflegen gehen.
Ja, das waren Grüße für unsere gefangenen Freunde. Jan und Halil und Loik. Der letzten Sprachnachricht hing ein Link für ein Lied bei, nämlich Soprano alla bien, das wir jetzt auch spielen hier.
Merci!
Alla bien, Cousin. La famille,
yeah, yeah.
Envoie le mic à Marseille, on le fait. Pour les mecs en bas des blocs, on le fait. Pour les frangins enfermés, on le fait. La famille, tu as compris. Ma jeunesse passe des nuits à se tuer à PES. À gratter des fesses sur MSN ou MySpace. Elle casse à tirelire pour enrichir Konami. Elle consomme plus d'herbe que les vaches de Kamini. Elle balade son stress en TN ou en Converse. Elle avance dans la vie sans avoir des GPS. Elle perd son calme quand Sarko ouvre la bouche. Quand pour sauver le monde, bouche en fil sa cape rouge. Elle est carlouche, Bougnoule ou Gaori. Elle rêve de vivre en cosmopolitanie. Elle a le monde comme voisin de palier. Et ça s'entend dans sa manière de parler. Elle aime se saper, draguer, chambrer, se taper des barres de rire avec l'amitié. Elle gagne sa vie en nettoyant le McDo. Et quand elle drip, c'est la joga bonito. Envoie le mic à Marseille, on le fait. Pour les mecs en bas des blocs, on le fait. Pour les sœurs qui se préservent, on le fait. Je te jure, cousin, pour toute la jeunesse de France, on le fait. Pour les frangins enfermés, on le fait. Pour mes amis sur MySpace, on le fait. La famille, t'as compris. Nouvelle paire de baskets. Les grands frères perdent la tête. En petite équipe, on rôde en bolide. Ces mèches qui invitent. Un contrôle de flics pour gâcher la night. Je fume pas de shit ni de Marlboro Light. Quand passe une biche. Ça tchatche à la hitch et sur la corniche on s'imagine riche. Tu t'es fait pointer en boîte, t'inquiète, y'a du son dans le Clio. Hey oh. Ici dès qu'il est 8h, Hamid nous fait tourner le néo. Hey oh. Ici les Schmitt tag dans la surface, mais je n'ai jamais vu de péno. Hey oh. Et quand ça joue au gymnase, on dirait le Barça.
Donc tu vois ça.
Hey oh. On voit le mic à Marseille, on le fait. Pour les mecs en bas des blocs, on le fait. Pour les sœurs qui se préservent, on le fait. Je te jure, cousin. Pour toute la jeunesse de France, on le fait. Pour les frangins enfermés, on le fait. Pour mes amis sur MySpace, on le fait. La famille, t'as compris. Je vis sous le soleil de Marseille, pas de Saint-Tropez. Là où tu verras les clichés de Mr. Bouscapé. Chaloupé à la Tupac, Shakou. Chez moi, les petites embrouilles à la Rocancourt. Chez moi, les grands frères sont tous zagués. Ici, les flics se prennent pour Vic Mackey. Certaines femmes te parlent comme des hommes, crachent comme des hommes, se battent comme des hommes. Mais comment veux-tu les draguer? C'est dédicacé à tous les quartiers marseillais. C'est dédicacé à toute la jeunesse oubliée. C'est dédicacé à toutes les familles isolées. Soprano Baba est là pour représenter tout ça. Envoie le mic à Marseille, on le fait. Pour les mecs en bas des blocs, on le fait. Pour les sœurs qui se préservent, on le fait. Je te jure, cousin. Pour toute la jeunesse de France, on le fait. Pour les frangins enfermés, on le fait. Pour mes amis sur MySpace, on le fait. La famille, t'as compris.
Das war Soprano Alabien. Ihr hört Radio Elbtraum auf FSK 93,0. Jeden Morgen vor den Elbchaussee-Verfahren von 7 bis 8 Uhr morgens. Wir kommen zu den politischen Grüßen für die Gefangenen. Zuerst von einer Freundin und dann von Vertretern der Fangruppe Direnisch aus Ahmet Diyarbakır, die wir auf St. Pauli am Wochenende interviewt haben.
Proteste gegen den jeden Tag aufs Neue tötenden Kapitalismus sind nicht nur legitim, sondern auch notwendig. Deshalb geht unsere Solidarität auch all denjenigen, die wegen Lappalien übertriebenen Geldstrafen ausgesetzt wurden, sowie all denjenigen, die nun von uns getrennt hinter den verschlossenen Türen der deutschen Repressionsorgane gehalten werden. Lieber Halil, lieber Can, lieber Loik, ihr seid auf keinen Fall vergessen oder allein. Wir sind stets bei euch. Fühlt euch ganz fest gedrückt. Liebste Grüße, İlkem.
Bugün Almanya'da olmamız aslında Alman halkına kendi kimliğimizi, kültürümüzü, düşüncemizi anlatıp tanıtmaya çalışmaktır. Temennimiz odur ki Almanya halkı şahsında bütün dünyada Kürtlerin sadece barış istediğini, Ahmet Spor'un sadece barış istediğini, bununla beraber aslında Türkiye'de yaşayan birçok kesimin, bunun Alevisidir, Sünnisidir, Yezidisidir ve beraberinde binlerce kültürü, binlerce inancı barındıran birçok insanın, birçok düşüncenin barıştan başka aslında bir isteği yok. Ve bugün Almanya'da aslında bir köprüyü kurulur. Temennimiz, dileğimiz odur ki Almanya'da kurduğumuz köprü birçok ülkede, birçok alanda daha hakim olacaktır. Ve Kürtleri, Kürtlerle beraber ezilen bütün insanları tanıtacaktır aslında.
Unser Ziel, warum wir gerade in Deutschland sind, das ist so, dass wir uns einfach vorstellen wollen, also quasi uns jetzt mal als Kurden, unsere Kultur, dass wir das halt mal, dass sie auch von uns mal erfahren, normal einfach so jetzt von der bürgerlichen Presse. Also einziger Wunsch von Kurden ist nur wirklich der Frieden, auch von Ahmetspor. Ist nur der Frieden und das müssen einfach, das muss einfach so gesehen werden. Also wir wollen keinen Krieg haben. Wir sind alle für Frieden. Also allein jeder Leviden, Jesiden, Sunniden, jeder will den Frieden haben. Und hier in Deutschland haben wir diese Brücke erstmal geschafft. Also quasi, dass das halt das ein Schritt ist. Wir wollen diese Brücke weiter breiten. Wir wollen, dass das Kurden und auch alle unterdrückten Völker im Lande alle dann zusammenleben.
Ja, danke. Unsere Sendung wird auch von den Gefangenen gehört. Habt ihr vielleicht was zu sagen?
Zu erklären, dass telefonat bu dinlenecek, söylemek istediğiniz bir şey var mı diyor onlara.
Yani bir gün onların yürüttüğü mücadele, onların emekleri, onların çabaları aslında bizi bu hale getirdi, bizi bu koşullara, bizi bu duruma getirdi. Aslında bugün yaşadığımız koşullar, yaşadığımız şartlar, yaşadığımız az da olsa bir özgürlük ya da bir kendi ifade etme durumu aslında bu ve bunlar şahsında emek harcayan, bedel ödeyen birçok insanlara aittir.
Heute unser Kampf, die wir führen, die auch die Gefangenen führen, geführt haben, quasi, dass die uns diese Situation gebracht hat. Also diese Situation ist folgendes, also das heißt, ein wenig Freiheit, die Lebensbedingungen, die wir haben, ein wenig Freiheit, es ist deswegen da, weil diese Menschen das verursacht haben durch die Kämpfe, die auch gerade im Gefängnis sitzen.
Bugün mücadele sadece bir alanda yürütülmüyor. Bugün mücadele binlerce alanda yürütülüyor.
Also heute geht der Kampf weiter in verschiedenen Ebenen, also nicht nur auf einer Ebene.
Bu zor şartlarda, bu zor koşullarda bu kadar emek veren, gerektiği yerde bedenini ortaya koyan birçok arkadaş var, birçok yoldaş var. Bunlara biz teşekkürlerimizi ve onlara sonuna kadar minnetli olduğumuzu dile getirmek istiyoruz. Ve onlara yürüttükleri mücadelede hiçbir zaman yalnız olmadıklarını, her zaman her koşullarda yanlarında olduklarımızı bildirmek istiyoruz.
Es gibt Freunde, die in schwierigen Bedingungen sehr viel Mühe geben und ihre Kämpfe weiterführen, wie ihr, die uns jetzt halt zuhört. Wir sind sehr dankbar dafür, also wir danken uns tausendmal. Wir danken, dass sie den Kampf weitergeführt haben. Die soll sich nicht allein fühlen, wir sind immer bei denen, wir unterstützen herzlich und wir grüßen sie.
Das waren Grüße von Vertretern der Fangruppe Direniş von Ahmet Spor in Ahmet Diyarbakir. Ein Interview, das wir am Wochenende aufgezeichnet haben bei einer Veranstaltung in den St. Pauli-Fanräumen. Es folgt ein Interview, das Freundinnen von Radio Lora in Zürich aufgezeichnet haben in Rojava mit zwei Freundinnen von uns von der Kampagne Gemeinsam Kämpfen.
Ja, hallo zusammen. Wir begrüßen euch auch hier aus Rojava und wir haben die Freude, euch ein Interview zu präsentieren mit zwei Genossinnen von der Delegation. Sie sind eine Frauendelegation der feministischen Kampagne Gemeinsam Kämpfen. Und sie haben jetzt 2 Monate hier in Rojava verbracht und haben vor allem Frauen, die autonomen Frauenstrukturen besucht. Und wir wollen euch, hallo zusammen,
hallo.
Wir wollen euch als erstes fragen, könnt ihr uns ein bisschen erzählen, was habt ihr auf eurer Reise beobachtet?
Also du hast ja schon gesagt, dass wir vor allem da waren, um uns so die autonomen Frauenstrukturen anzugucken. Und da hatten wir natürlich das total große Glück, ganz viele super beeindruckende Frauen zu treffen, die mit einer enormen Kraft, wie ich sie selten zuvor gesehen habe, also an die Arbeiten in den Strukturen herangehen. Und auch wie unterschiedlich diese Frauen sind. Also zum Teil ganz junge Frauen, die eigentlich erst so in der Revolution groß geworden sind und jetzt zum Beispiel in den Jugendstrukturen aktiv sind. Zum Teil aber auch Frauen, die in einer ganz anderen Realität groß geworden sind, die nur ganz sporadisch die Schule besucht haben, die im Kindesalter verheiratet wurden oder Gewalt erfahren haben durch die Männer in ihrem Umfeld und jetzt Co-Vorsitzende von Räten sind. Und das ist was total Beeindruckendes zu sehen. Und in dem Zusammenhang auch ist mir nochmal bewusst geworden, wie jung diese Strukturen eigentlich sind, die es hier gibt und wie viel die sich ständig verändern und dass so gefühlt im Wochentakt neue Initiativen begründet werden und neue Räte aufgebaut werden. Also wenn man das mal so eine mittelgroße Stadt im Vergleich zu Europa von, keine Ahnung, 50.000 Einwohnern oder so, besteht halt hier aus über 40 Räten oder es sind für über 40 Räte eingeteilt, die dann diverseste Bereiche von der Müllversorgung über die Energieverteilung bis hin zur Bildung, der Gerechtigkeit und den Frauenarbeiten abdecken. Und wie komplex dieses System einfach ist, was hier aufgebaut wurde in der letzten Zeit, das hat mich total beeindruckt und das konnten wir so in ganz vielen verschiedenen Städten beobachten.
Ja, ihr habt angesprochen, es sind sehr, sehr radikale Veränderungen, die auch stattgefunden haben, auch in den Geschichten der Frauen. Könnt ihr da ein paar Beispiele sagen oder wo habt ihr jetzt sehr viel Veränderung gesehen, in welchen Bereichen?
Ja, ich war 2014 schon mal hier und damals gab es in den meisten Städten nur 1, 2, 3, 4, 5 Kommunen, also es war alles noch sehr am Anfang. Seitdem sind ja auch riesengroße Gebiete befreit worden, also zum Beispiel als ich hier war 2014 gab es noch keinen Korridor nach Kobani. GDSB war halt noch besetzt und natürlich auch Raqqa, Tabqa, Ain Issa und so weiter. Also das ist alles befreit worden noch danach, nachdem ich das letzte Mal hier war. Das schafft natürlich auch ganz neue Möglichkeiten der gegenseitigen Vernetzung, also auch zum Beispiel von der Verteilung von Energie und so weiter. Also die großen Talsperren sind befreit worden, also Tabqa und Tishrin. Ja, was wir gesehen haben, oder es wurden einfach enorme Werte geschaffen in allen Bereichen. Also Tausende oder vielleicht Zehntausende von Frauen haben Bildung erfahren und sich in die Strukturen eingebracht. Kooperativen wurden aufgebaut, Institutionen. Wir haben auch in den letzten Tagen einige gesehen. Also wir waren richtig, richtig beeindruckt, was es halt damals noch gar nicht gab. Also innerhalb von 4 Jahren ist unglaublich viel aufgebaut worden. Also zum Beispiel konnten wir eine riesig große Druckerei besuchen, wo die Schulbücher für alle Kinder in ganz Nordsyrien gedruckt werden, also von der 1. bis zur 9. Klasse. Sie haben jetzt ein Schulsystem geschaffen, was von der 1. bis zur 9. Klasse geht, und überall haben wir haben Kindergärten gesehen, auch wir waren jetzt hier in Dedik gerade bei der Eröffnung eines Kindergartens. Also es werden überall Strukturen aufgebaut, Frauenkommunen aufgebaut. Wir haben eine Kooperative zum Beispiel hier besucht, eine Fabrik, die Linsen verpackt und reinigt, oder die Chipsfabrik haben wir besucht hier, ist auch eine Frauenkooperative. Also damals gab es so vereinzelte Projekte, so hier und da, und jetzt ist das System aber überall etabliert, und das wurde halt vor allen Dingen durch ein Bildungssystem geschaffen. Also die Basis ist, ein Bewusstsein zu schaffen für die Idee dieses Paradigmas von Abdullah Öcalan.
Habt ihr auch, oder der ganze Prozess ist natürlich ein sehr widersprüchlicher, das Alte lebt immer noch weiter und das Neue wird daneben oder parallel oder im Widerspruch dazu entwickelt. Gibt es Momente, wo ihr diese Widersprüche gespürt habt, oder in welchem Bereich waren die speziell stark?
Also ich glaube, man bemerkt ganz viele Widersprüche, und das ist aber auch ein ganz wichtiger Teil dieser Revolution hier, und als diese versteht sie sich ja auch, dass sie immer wieder mit Widersprüchen hantieren muss, immer wieder Kompromisse schließen muss, dass zum Beispiel bestimmte Machtverhältnisse von Aschirett-Gesellschaften, von Clans oder sowas einfach erstmal als gesellschaftliche Realität akzeptiert werden müssen, um mit der Bevölkerung in Arbeiten zu gehen, und das kommt an ganz vielen Stellen zum Vorschein und ist aber Teil des revolutionären Prozesses. Und was mir in den letzten Tagen vor allem nochmal besonders aufgefallen ist, ist ein Widerspruch, der so sich um Europa dreht, also dass immer noch bei ganz vielen Menschen, mit denen man ins Gespräch kommt, so Europa als so das Symbol der Freiheit im Gespräch ist, und wir gefragt werden, ihr seid doch so frei bei euch und die Menschen sind so frei und wir wollen gerne nach Europa gehen. Viele Dörfer dezimieren sich immer mehr, weil ganz viele Leute nach Deutschland, nach Schweden, in die Schweiz gehen. Jede Familie kann eigentlich von mindestens einem Verwandten berichten, der meistens in Deutschland ist. Und das ist, glaube ich, ein totales Problem, wie man da so gegen die ideologische Hegemonie des Westens eigentlich ankommt, obwohl man ja mit ganz viel Bildung die ganze Zeit immer wieder eine andere Ideologie aufbauen will und ein anderes Wertesystem, merkt man immer wieder, wie schwierig man dagegen ankommt und das so allgegenwärtig ist. Und ein anderer Widerspruch, der mir noch so vor allem in den Frauenarbeiten aufgefallen ist, oder an den ich da immer wieder stoße, ist, dass so eine Form der Selbstorganisierung und Rätestruktur natürlich unglaublich viel Zeit frisst, also von der Lebenszeit und von der Arbeitszeit, die man da reinstecken muss. Und ganz viele Frauen parallel ja immer noch den großen Teil, wenn nicht gar alles, von der Haushaltsarbeit tragen. Und diese Doppelbelastung ist wirklich total, also der sind wir ständig begegnet. Und viele Frauen haben uns dann entgegnet, ja, wir sind aber stark genug, das zu schaffen, dass wir beides handeln können. Und das ist ja aber genau das Problem, woran sich feministische Kämpfe vor allem in Europa seit Jahrzehnten abarbeiten, gegen diese Doppelbelastung vorzugehen von Politik und Haushalt. Und da ist auf alle Fälle auch noch voll der Riesenprozess zu machen, dass die Männer auch in der Lage sein müssen, mal den Abwasch zu machen, geschweige denn zu kochen. Also das ist so auch ein Widerspruch, der einfach, glaube ich, Stück für Stück da bearbeitet werden muss.
Das passiert aber auch. Also wenn ich ein Beispiel geben darf, wir haben gehört von so einem Dorf hier in der Nähe, da wurde der Mann zu den Erkaparastinnen geschickt, das ist halt die Wehrpflicht, und erst war die Frau total dagegen, dass er da hingeht. Und das ist halt so eine Grundausbildung, eine militärische Grundausbildung, die er dort gemacht hat. Ich weiß gar nicht, wie lange die dauert, habe ich vergessen, 3 Monate maximal oder so. Und als er zurückkam, erzählte sie dann, oh gut, dass ihr den da hingeschickt habt, jetzt fängt er an zu kochen bei uns und macht sauber. Also diese Bildung, die schafft natürlich auch Werte in der Familie, die was verändern. Und das haben wir auch ganz viel gesehen. Und wir sehen auch viele Familien, wo die Frauen in den politischen Strukturen arbeiten und die Männer verdienen Geld. Und das ist aber in Ordnung so. Also das ist, wird als gleichwertig angesehen, was dann beide machen.
Und in den politischen Diskussionen, die man in Haushalten führt, spiegelt sich es auch ganz oft wider, dass wenn wir politisch diskutieren, diskutieren wir meistens mit den Frauen. Mhm. Und also das ist so, das Wissen über die Politik, war so mein Gefühl, liegt eher bei den Frauen und über die aktuelle Lage und sowas. Und sie sind da durchaus bereiter, irgendwie mit uns ins Gespräch zu kommen, als die Männer. Und da ja. sieht man ja auch wieder, wie das so unterschiedlich ist. Mhm.
Dann habt ihr uns erzählt gehabt, dass ihr ja auch viele arabische Gebiete besucht habt. Und ja, was habt ihr da so bei der Organisierung der Frauen, was habt ihr da so gesehen? Und auch, was ist das, also wieso habt ihr auch speziell nochmal einen Fokus auf das gelegt? Was ist der spezielle Stellenwert der nun die arabischen Gebiete?
Ja, also als die Revolution begonnen hat, 2011, wurden ja zunächst die kurdischen Gebiete befreit, also die überwiegend kurdisch bewohnten Gebiete. Man kann das natürlich gar nicht trennen. In vielen Dörfern wohnen Araberinnen, Kurden, Suriani oder Assyrer oder Turkmenen, Tscherkessen zusammen. Also das ist nicht zu trennen. Aber zunächst wurden ja die überwiegend kurdisch bewohnten Gebiete befreit, also Kanton Jizide, Kobani und Afrin. Aber schon damals wurde von dem von Öcalan vor allen Dingen kritisiert, wieso habt ihr da an dieser Grenze Halt gemacht? Es geht nicht darum, den Kurdistan zu schaffen oder kurdische Gebiete zu befreien, sondern es geht dafür, einen freien Mittleren Osten zu schaffen. Und also dieser Aufgabe haben sich Menschen auch nach der Besetzung von Daesh eben angenommen. Und das schafft natürlich eine ganz andere Atmosphäre jetzt, also die Hälfte der mehr als die Hälfte der befreiten Menschen sind eben nicht kurdischer Herkunft, und das schafft natürlich auch enorme Aufgaben. Und ich habe da auch schon in Europa viel drüber nachgedacht, was das eigentlich bedeutet. Und darum war es auch einer meiner größten Wünsche, eben in diese arabisch befreiten, neu befreiten Gebiete, die überwiegend arabisch sind, zu kommen. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir waren in Tabqa, in Raqqa, in Ain Issa und in Minbish. Und haben dort halt auch Frauenstrukturen besucht. Und also was ich da gesehen habe, ist das Gleiche, was wir in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre in den kurdischen Gebieten im Bakur, also im Norden, gesehen haben. Also dieses Leuchten in den Augen der Frauen. Also, und das haben die uns auch erzählt. Also wir waren von Daesh, waren unsere Städte und Dörfer besetzt. Und wir haben so sehnlich darauf gewartet, dass die YPG kommt und die YPG. Und wir haben uns da schon vorgenommen, dass wir unbedingt in diesen Strukturen arbeiten wollen. Das haben die uns wirklich mit leuchtenden Augen erzählt. Und es ist auch unglaublich, was sie in dieser kurzen Zeit geschaffen haben. Also vor allen Dingen in Raqqa hat mich das unglaublich beeinflusst. Wir waren ja in Frankfurt auf dieser großen Konferenz auch. Und da war auch schon die Co-Vorsitzende des Frauenrates von Raqqa, Khawla Ain Issa, und die hat uns auch nach Raqqa eingeladen. Und sie hat uns ihre Stadt gezeigt und uns Frauen vorgestellt aus den Räten. Und sie hat uns erzählt, wie wahnsinnig viele Kommunen, ich habe die Zahl vergessen, ich glaube 80 Kommunen, haben sie schon innerhalb von ganz kurzer Zeit aufgebaut. 3000 Frauen sind in den Arbeiten drin. Und die sind wirklich mit so großer Begeisterung dabei. Und die haben gesagt, wie sollen wir nicht vorher schon von Öcalans Paradigma erfahren, von der Frauenbefreiungsideologie. Also da passiert gerade unglaublich viel. Und das erinnert eben an die 90er Jahre in Nordkurdistan, also wo Frauen das erste Mal in Kontakt gekommen sind damit. Mir hat auch vor ein paar Tagen eine Freundin gesagt, für uns ist es schon so normal geworden, aber da ist es wirklich, da löst es eben noch diese ganz große Begeisterung aus.
Und dahingehend ist es halt auch eine Form von so ideologischer Bewährungsprobe, also weil in den jetzt neu befreiten arabischen Gebieten ja viel weniger Vorarbeit geleistet wurde vor dieser Revolution, und es quasi jetzt die Befreiung kommt und jetzt auf einer, ja, mit einem anderen Vorlauf quasi die Strukturen aufgebaut werden, Leute neu in die Bildung kommen, man nicht so ein breites Netz von patriotischen Familien hat und man sich jetzt quasi bewähren muss, ob es auch in Gegenden funktioniert, wo nicht schon seit Jahrzehnten politische Arbeit läuft nach dem eigenen Sinne. Dahingehend ist es total spannend, was in den neu befreiten Gebieten passiert. Und da wurde uns auch immer wieder gesagt, dass es wirklich beeindruckend ist, wie viel mehr die Frauen da vorangehen in den Arbeiten. Und dass es durchaus Skepsis gibt in der Bevölkerung, die aber viel mehr von den Männern kommt.
Ja, ja, und schlussendlich, ihr seid ja als Frauendelegation aus Europa, aus Deutschland gekommen. Und wie seht ihr eure Rolle jetzt als internationalistische Frauen hier in Rojava oder allgemein?
Also hier in Rojava sind wir erstmal, wir wollen ja nicht dauerhaft hier bleiben. Also unser Arbeitsschwerpunkt Zumindest der größte Teil unserer Delegation liegt eher auch zu Hause in Europa. Wir machen dort auch schon länger, setzen uns damit auseinander, haben uns intensiv mit dem Paradigma der kurdischen Bewegung, also demokratischer Konföderalismus und Frauenbefreiungsideologie in den letzten Jahren auch schon auseinandergesetzt. Und daher kommt auch diese Kampagne Gemeinsam kämpfen, die wir zusammen gegründet haben mit Frauen aus verschiedenen Städten. Also ein Schwerpunkt da liegt ein bisschen in Norddeutschland. Also ich denke, das Wichtigste in Europa oder in Deutschland ist erstmal, dass viel mehr Leute darüber erfahren, wie diese Revolution, dass es hier eine Revolution gibt. Also wir denken immer, das wissen schon so viele Leute, es ist aber nicht so. Also viele Leute wissen gar nicht, dass hier wirklich eine Alternative zum kapitalistischen Patriarchat aufgebaut wird. Und daher ist auch die Unterstützung nicht groß genug. Also ich denke, wenn diese Revolution wirklich in den Boden gestampft wird, wie es jetzt Erdogan machen will, dann geht auch eine Hoffnung für uns alle, eine ganz große Hoffnung, ein ganz großes Projekt verloren, was uns wahrscheinlich um hunderte von Jahren wieder zurückwirft. Und darum ist es so wichtig, diese Revolution, den Gedanken dieser Revolution überhaupt in Europa zu verbreiten, dass Menschen überhaupt verstehen, was hier passiert, dass es eben viel mehr ist als nur ein freies Kurdistan, dass hier wirklich ein ganz neues Bewusstsein geschaffen wird, dass es von diesem egoistischen Ich-Ding zu einem Wir kommt. Und diesen Gedanken, den müssen wir erstmal in viel breitere Gesellschaftskreise reintragen, denke ich.
Ich denke auch, also mal abgesehen davon, dass wir natürlich mit ganz vielen Fragen aus den eigenen Strukturen hierher kommen, nach denen wir irgendwie auf der Suche nach Antworten hier sind und versuchen, da Perspektiven zu entwickeln, die wir wieder mit nach Hause nehmen können, ist es vor allem ganz wichtig, dass wir Öffentlichkeit schaffen, weil das können wir in Europa tun. Und da wurde hier auch immer wieder erwähnt, dass es als zur Zeit von Afrin und während der Besetzung von Afrin da durchaus viele gute symbolische und kampagnenorientierte Aktionen in Europa gab und dass die aber auf alle Fälle noch weiter ausgeweitet werden können und dass es da eigentlich viel mehr geben muss. Und ich glaube, das ist was wir durchaus, leisten können. Schon allein so jede einzelne Person in ihrem Umfeld kann mit dieser Reise ganz viele Leute mitpolitisieren. Aber darüber hinaus muss es natürlich den organisierten Versuch geben, Öffentlichkeit zu schaffen und das besser zu strukturieren in Europa, dass da auch mehr Strukturen aus unterschiedlichen Nationen besser zusammenarbeiten. Und ich glaube, das ist was wir hier vorbereiten können und dann gemeinsam angehen können.
Also wenn man sich die Kämpfe in Kobani anguckt, also dieser weltweite Druck hat schon bewirkt, dass es da eine Wendung gab. Also natürlich die Kämpferinnen selber in Kobani, aber auch der weltweite Druck, der stattgefunden hat von der kurdischen Bewegung selbst, aber auch von demokratischen Menschen, Frauen und Feministinnen überall auf der Welt, hat eigentlich dort die Wende auch mitgeschaffen. Und das müssen wir halt, dieses Bewusstsein, dieses Gefühl, was in Kobani da war, das müssen wir eigentlich jetzt möglichst schnell auch wieder schaffen, damit hier wurde so viel Schönes aufgebaut. Also wenn ich als Beispiel nochmal ein Beispiel geben kann, ich habe die Universität in Karmschlo besucht. Also in jedem Fach, was sie dort unterrichten, ist Genealogie spielt dort eine Rolle. Also das war so schön dort zu sein und ich habe mir überlegt, oh, das haben die mit so viel Herzblut aufgebaut. Auch in Afrin gab es ja eine Universität, die es sogar schon ein Jahr länger gab als die in Karmschlo, ist jetzt zerstört, also geplündert von den dschihadistischen Banden. Und das darf einfach hier nicht passieren. Also weil, wenn Rojava untergeht, dann geht auch eine Hoffnung für uns unter, denke ich mal. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, sich jetzt in diesem Moment dafür einzusetzen und viel Öffentlichkeit und viel Kraft auf die Straße zu bringen.
Ja, super. Ist doch das perfekte Schlusswort und ein Aufruf an uns alle, weiter Rojava zu verteidigen, auch bei uns. Und in diesem Sinne danken wir euch für das schöne Interview und bis ein nächstes Mal.
Ja, danke. Tschüss.
Das war ein Interview mit Aktivistinnen der Kampagne Gemeinsam kämpfen, aufgenommen in Rojava vor ein paar Wochen. Lasst uns Druck machen für die Revolution in Rojava. Am Samstag, 9.2. findet um 14 Uhr eine Demo statt hier in Hamburg gegen den Krieg. 14 Uhr Sternschanze. Kommt alle, macht Druck. Am Mittwoch, 13.2. findet um 19 Uhr unser Tatort Kurdistan Café statt. Thema diesmal Hungerstreik, Geschichte und Hintergründe. Kommt am Mittwoch, 13.2. um 19 Uhr ins Centro Soziale an der Feldstraße. Ab 18.30 Uhr gibt es auch was zu essen. Wir kommen zum Ende der Sendung, sagen Tschüss, hört wieder rein. am nächsten Donnerstag, 14.02. ab 7 Uhr. Da hat Halil auch Geburtstag. Und ihr Gefangene, haltet durch, viel Glück. Heute ab 9.30 Uhr beim Prozess. Ihr anderen kommt zur Kundgebung gleich ab 9 Uhr vor dem Gericht. Sievekingsplatz 3, U-Bahn U2 Messehallen. Oder zur Prozessmittagspause um 12 Uhr ins libertäre Zentrum gegenüber den Messehallen. Wir sagen Tschüss, viel Kraft und spielen hier noch Capitalism von Wie ein Vogel einst. Bis bald.
Ich liebe euch beide sehr.
Greif mich an, weil du mir Kopfschmerzen bereitest. Greif mich an, wenn du mich auf meine Verwertbarkeit überprüfst und mich mit blinkenden Lichtern in deiner Welt begrüßt. Du sperrst mich ein und erzählst mir, ich sei frei. Du sperrst mich ein und blendest mich mit Scheinwerfern, sodass ich nichts mehr denken kann, außer Tam Tam Tam, sodass ich nichts mehr sehen kann. Das Gruselige ist, dass in dir alles seinen Platz hat, dass selbst unsere Rebellion sich aalglatt in deine leuchtende Oberfläche einfügt. Aalglatt uns als Rebellin weiterhin ungefragt zu deinen Kindern machst. Du hast es raus, hast alles über mich rausgefunden. Wann ist es aus? Hab das Hablerglas jetzt ausgetrunken. Ich will jetzt los, außer mein Herz nehme ich nichts mit. Daten aufs System gelöscht, das ist mein Austritt. Schön wär's, es gibt noch einiges zu tun, aber was eigentlich außer warten auf die Explosion? Auf den Zusammenbruch aller Themen, die dich erhalten. Immer bist du selbst dabei, dein Ende vorzubereiten. Bin mir nicht sicher, ob wir wirklich Sandkörner im Getriebe sind. Manchmal kurz davor zu sagen, okay, von hier an blind. Trotz aller Mühen mal sehen, ob ich den Weg zurückfinde. Nein, nein, um Kind sein zu können, muss der Wind sich drehen. Denn du greifst mich an. Du greifst mich an. Du greifst mich an.
Capitalism. I'm your failing child. I try to be efficient, but my ambitions die. You told me to make sense, but I don't. This song is my self-defense. There are still loads of stones to throw.